HR Info. Hessen.
Polizisten sollen einer Frankfurter Anwältin gedroht haben, ihre 2-jährige Tochter abzuschlachten. Offenbar konnten sie einfach mal so deren Privatadresse auf dem Dienstrechner abrufen und so der Juristin Angst machen. Darüber sprechen wir heute hier in HR Info Hessen. Ich bin Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Der Absender von inzwischen 3 Drohbriefen an diese Anwältin war NSU 2.0. Zuerst im Sommer. Dann wurde im Dezember klar, dass es einen 2. Drohbrief gegeben hat. Auch diesmal per Fax. Und in dieser Woche sickerten dann Informationen über einen 3. Drohbrief an die Öffentlichkeit. HR-Info-Reporter Frank Angermund hat die Geschichte seither genau verfolgt. Wer steckt hinter diesen Drohbriefen? Welche Antworten haben die Ermittler dazu an die Journalisten?
Tja, eigentlich weiß man nicht, wer dahinter steckt. Man weiß nur, es gibt diese Drohbriefe. Der Staatsschutz hat im Sommer daraufhin seine Ermittlungen begonnen. Und er ist auf das erste Polizeirevier in der Frankfurter Innenstadt gestoßen. Denn in diesem ersten Drohbrief werden Namen und Daten verwandt, die nicht frei zugänglich sind. Und dann ist man drauf gekommen, dass diese Daten von dem PC innerhalb des ersten Reviers abgerufen wurden. Dadurch sind ein paar Polizisten in Verdacht gekommen. Und bei diesen Ermittlungen ist eben auch herausgekommen, dass 5-6 Polizisten im Frankfurter Polizeirevier einen rechtsextremen Chat bedient haben. Da haben sie Hitlerbilder ausgetauscht oder rechtsextreme Nachrichten ausgetauscht. Das ist dieser eine Strang, aber es ist nicht klar, ob diese Polizisten auch etwas mit den Drohbriefen zu tun haben, außer dass die Daten von ihnen an den Absender weitergegeben wurden.
In den Drohbriefen gibt es ja auch Hinweise darauf, dass es wirklich ganz genaue Insiderwissen der Polizei da irgendwie verwendet wird. Was steht da konkret in den Drohbriefen drin?
Also in den Drohbriefen selber ist nur, dass wirklich sensible Daten benutzt wurden. Der Name der 2-jährigen Tochter, die private Adresse der Anwältin, die Namen der Eltern und des Ehemanns. Also das sind alles sensible Daten, an die sonst kommt man einfach nicht heran. Das ist also abgerufen worden. Dann gab es Berichte darüber, dass weitere Drohschreiben im Umlauf seien, wo dann eben Insiderwissen verbreitet wurde. Unter anderem soll ein Brief unterzeichnet worden sein mit dem Namen eines Polizeiausbilders aus Hessen. Oder die Abkürzung HLKA wurde benutzt. In umgangssprachlich sagt man LKA für Landeskriminalamt, aber ich finde HLKA, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist kein Insiderwissen. Der Name eines Ausbilders, das ist schon eher Insiderwissen. Aber wir wissen immer noch nicht, stammen die Briefe tatsächlich auch aus Polizeikreisen oder sind nur die Informationen, also die sensiblen Daten, an den Adressaten weitergegeben worden?
Aber trotzdem sind ja die Polizeikreise oder die Frankfurter Polizei konkret in das Visier der Ermittler geraten. Das macht natürlich eine Menge mit der Politik. Was macht das mit Frankfurt? Was macht das mit der hessischen Polizei?
Also einiges. Ich habe ja jetzt auch ganz oft mit Polizisten gesprochen. Man merkt, die sind verunsichert, weil sie stehen natürlich unter Generalverdacht. Plötzlich sind alle Polizisten Nazis. Da wehrt man sich auch gegen in der Politik. Das ist ein Generalverdacht, den man auch noch nicht erhärten kann. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Es wird ja ermittelt und man versucht herauszubekommen, wie groß ist dieses Netzwerk innerhalb der Polizei und gibt es überhaupt ein Netzwerk innerhalb der Polizei? Das werden wir hoffentlich bald irgendwann erfahren. Aber dass es Auswirkungen hat, hat man in der letzten Frankfurter Stadtverordnetenversammlung erlebt. Da wurde rund 2 Stunden debattiert, gestritten, total emotional, ob es rechtsextreme Strukturen innerhalb der Polizei und anderer Behörden gibt. Und diese Debatte, die wird auch noch weitergeführt werden. Also da wird noch einiges auf uns zukommen.
Herzlichen Dank. Soweit Frank Angermund über den Stand der Ermittlungen gegen Polizeibeamte in Sachen Drohbriefe gegen eine Frankfurter Anwältin. Tatsächlich haben Polizisten Zugang zu einer Fülle von persönlichen Daten der Bürger und Fälle von missbräuchlichen Abfragen gibt es immer wieder, wie nicht nur der Fall der Anwältin zeigt. Hören Sie den Bericht von Tobias Lübben.
Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz ist relativ bekannt, spätestens seit sie im Münchner NSU-Prozess einen Nebenkläger vertreten hat. Im Internet finden sich viele Berichte über sie, persönliche Daten aber nicht. Weder die private Adresse noch die Faxnummer und schon gar nicht der Name ihrer Tochter oder ihres Vaters. Und doch hat sie per Fax Drohschreiben bekommen, die alle diese Angaben enthielten. Wie kann das sein? Die Spur führt zur Frankfurter Polizei, sagt Basay-Yildiz.
Derjenige oder diejenige, die diese Frage beantworten kann, woher dieses Fax kommt, Der sitzt ja oder saß im ersten Polizeirevier und weiß, welche Daten er wem weitergegeben hat.
Tatsächlich hat wohl eine Beamtin des ersten Reviers, kurz bevor Bascha Yildiz das erste Drohschreiben bekam, all diese Angaben an einem Dienstcomputer abgefragt. So ist der Stand der Ermittlungen. Zugriff auf persönliche Daten haben fast alle der 15.000 hessischen Polizeibeamten, zum Beispiel auf das Melderegister mit Privatadressen, den Namen der Kinder und des Ehepartners. Oder auf das polizeiliche Auskunftssystem POLAS, in dem auch Ermittlungsverfahren gespeichert sind. Barbara Dembowski, die sich für den hessischen Datenschutzbeauftragten um Polizeifragen kümmert, bekommt immer wieder Beschwerden von Bürgern auf den Tisch. Persönliche Daten seien von Polizeibeamten missbräuchlich verwendet worden.
Es kommt mehrmals im Jahr vor, dass sich einer beschwert, ich wollte eine neue Wohnung mieten und wir waren uns eigentlich schon einig. Und als ich einen Vertrag unterschreiben wollte, sagte auf einmal der zukünftige Vermieter, also mein Freund hat mir erzählt, du hast schon 3 Vorsprachen, du kriegst die Wohnung doch nicht.
Und offenbar sind auch Personendaten für eine Kontaktaufnahme ganz anderer Art missbraucht worden.
Es gibt einen Fall, da hat eine junge Frau sich beschwert, dass sie von jemand angerufen wurde, und dann hat sich herausgestellt, das war ein Polizeibeamter, der hat ihr Kennzeichen gelesen und hat darüber dann versucht, sie anzumachen.
Wird ein Polizist bei einer missbräuchlichen Datenrecherche erwischt, dann drohen ihm laut Innenministerium ein Disziplinar- und auch ein Strafverfahren. Wie oft es dazu kommt, gibt das Ministerium nicht an. Nur so viel. Im vergangenen Jahr sei die Polizei 180 Hinweisen auf unerlaubte Abfragen nachgegangen. Die Datenabrufe werden im Computersystem zwar alle automatisch protokolliert, aber bisher werden die Beamten nur in konkreten Verdachtsfällen zu den Hintergründen befragt. Das soll sich nun aber ändern, wie das Innenministerium auf HR-Anfrage mitteilt.
Um die bestehenden Kontrollmechanismen auch innerhalb der Polizei weiter zu verbessern, hat das Landespolizeipräsidium die Datenschutzbeauftragten der Polizeipräsidien darum gebeten, verstärkt anlassunabhängige Stichprobenkontrollen durchzuführen.
Anlassunabhängige Kontrollen. Damit kommt das Ministerium jetzt auch einem Wunsch des hessischen Datenschutzbeauftragten nach. Datenschützerin Dembowski verspricht sich viel davon.
Weil allein der Druck, dass ein Beamter damit rechnen muss, ich könnte gefragt werden, warum ich denn da eine Abfrage gemacht habe, würde eine Menge von diesen Dingen schon verhindern.
Die hessische Polizei zieht erste Konsequenzen aus der Affäre um rechtsextreme Drohbriefe und möglicherweise unerlaubte Datenabfragen durch Polizisten. Die internen Kontrollen in der Polizei sollen also verstärkt werden, Tobias Lübben hat berichtet. Offenbar haben Polizisten also unbefugt interne Datenbanken angezapft, um Personen gezielt zu drangsalieren. Fragwürdig ist aber auch, wie schnell man im Polizeiauskunftssystem landen kann. Wir haben gesehen, es gibt Fälle, in denen Menschen ganz unvermittelt damit konfrontiert werden, dass sie darin stehen. Eine betroffene Frankfurter Anwältin erzählt, wie sie im Polizeiauskunftssystem POLAS gelandet ist und wie sie sich dagegen gewehrt hat. HR-Info-Reporterin Anna Dangel hat sie getroffen.
Juni 2013. Eine Großdemonstration in Frankfurt. Hunderte Menschen strömen in die Main-Metropole. Unter ihnen auch Familienrechtsanwältin Anke Langensiepen.
Wir haben die Demonstration begleitet als Rechtsanwälte. Und die Demonstration wurde ziemlich gleich, nachdem sie gestartet ist, eingekesselt von der Polizei.
Die Polizei erstattet Anzeige gegen Langensiepen und leitet ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Langensiepen soll vermummt gewesen sein. Doch aus Aufzeichnungen geht hervor, Langensiepen war nicht vermummt und hatte auch keine Straftat begangen. Das Ermittlungsverfahren gegen sie wird fallen gelassen. Trotzdem landen Anke Langensiepens Daten im polizeilichen Auskunftssystem POLAS. Anna Lutschak ist die damalige Rechtsanwältin von Anke Langensiepen. Sie erinnert sich noch genau an den Fall.
Dann hat sie nachgefragt bei der Polizei, was denn jetzt dann noch übrig ist von diesem Verfahren. Daraufhin hat eben die Polizei Hessen mitgeteilt, sie hätte Daten zu der Frau Langensiepen gespeichert, und zwar nicht nur in hessischen Dateien, sondern auch in bundesweit abrufbaren Dateien. Und sie habe auch einen sogenannten personengebundenen Hinweis gespeichert, der lautete Straftäter politisch links motiviert.
Straftäter politisch links motiviert. Ein schwerwiegender Eintrag. Denn obwohl die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Langensiepen einstellt, landet die Anwältin in einer Datei, die eigentlich bei Ermittlungen gegen Straftäter helfen soll und zur Gefahrenabwehr dient. Eine falsche Stigmatisierung, die Langensiepen so nicht akzeptieren will. Denn derartige Einträge leuchten bei jeder Polizeikontrolle auf und sind für alle Polizisten abrufbar.
Weil jeder Polizeibeamte im Grunde genommen sehen kann oder davon ausgeht, ich sei eine Gewalttäterin. Und auch wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahren will, dass es Ärger geben kann an der Grenze. Und das hat mich etwas schockiert.
Langensiebens Anwältin legt Widerspruch gegen die Speicherung ein. Doch die Polizei will den Eintrag nicht löschen. Von Seiten der Polizei heißt es damals schriftlich:
Die Person befand sich nachweislich in einer Gruppe von Demonstranten, aus der heraus es zu Verstößen nach dem Versammlungsgesetz kam.
Tatsächlich darf die Polizei in bestimmten Fällen auch eingestellte Verfahren speichern. Im Falle von Langensiepen sei das aber nicht zulässig gewesen, denn ihre Unschuld sei klar ersichtlich gewesen, erklärt Anna Lutschak, Langensiepens Anwältin. Die Behörden wollen Langensiepens Eintrag aber trotzdem nicht löschen. Und Langensiepen bleibt nichts anderes übrig, als vor Gericht zu ziehen. Mit Erfolg. Rechtsanwältin Anna Lutschak.
Das Gericht war dann eben der Ansicht, dass es da keine Rechtfertigung mehr für gab, das weiterhin zu speichern. Dass da eben einzelne Personen was gemacht haben, das reicht eben nicht aus, noch die Person über Jahre hinweg weiter zu speichern.
Gelöscht wurde Langensiepens Eintrag 2016. 3 Jahre, nachdem sie in dem Auskunftssystem gelandet war. 3 Jahre, in denen Langensiepen bei den Behörden unberechtigterweise als politisch links motivierte Straftäterin geführt wurde.
Anna Dangel hat den Fall einer Frau geschildert, die unberechtigterweise im Polizeisystem Polas gelandet ist.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck und nun vom Polizeiregister zur Landespolitik. In dieser Woche wurde der Haushaltsabschluss 2018 vorgestellt und sage und schreibe hat es Hessen geschafft, zum 3. Mal in Folge die schwarze Null zu schreiben. Also 3 Jahre in Folge keine neuen Schulden gemacht und auch noch zusätzlich alte Schulden getilgt. Der Opposition waren es allerdings zu wenig getilgte Altschulden. Aber trotzdem, der hessische Finanzminister Thomas Schäfer hat sich ganz schön feiern lassen bei der Vorstellung des Haushaltes. Andrea Löffler war dabei.
Eine PowerPoint-Präsentation mit Grinse, Smiley und ein sehr zufrieden wirkender Finanzminister Schäfer. Was rund 50 Jahre nicht in Hessen geklappt habe, das sei nun bereits zum 3. Mal in Folge gelungen. Die schwarze Null. Die habe man noch angepeilt, aber noch viel mehr erreicht.
Wir haben das Ziel sehr deutlich übertroffen. Wir haben eine Haushaltsverbesserung von ungefähr 1 Milliarde Euro, die steuerliche Mehreinnahmen ungefähr zu 1/3 beinhaltet. Aber 2/3 sind weniger Ausgaben. Restriktive, sparsame Haushaltsbewirtschaftung, aber auch an manchen Stellen nicht abfließende Investitionsmittel.
Mittel, die in dieses Jahr übertragen werden, also nicht verloren gehen, verspricht Schäfer. 200 Millionen Euro habe man beim Personal gespart, 160 Millionen in der Verwaltung. Einsparungen, für die ihn die SPD kritisiert. Marius Weiß, finanzpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion.
Bei den Investitionen beispielsweise gibt er nicht mehr das Geld aus, was ursprünglich geplant war. 250 Millionen Euro weniger Investitionen als ursprünglich geplant. Und das liegt daran, dass Personal abgebaut wurde und nicht genug Leute da sind, um das Geld auch tatsächlich auszugeben. Das werden wir noch böse zu spüren bekommen.
Auch Altschulden hat das Finanzministerium getilgt, in Höhe von 200 Millionen Euro, wie schon in den beiden Vorjahren. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler viel zu wenig, vor allem angesichts der guten Konjunktur. Clemens Knobloch.
Er stellt davon von über einer Milliarde nur 200 Millionen zur Altschuldenreduzierung zur Verfügung. Das heißt, wenn man das hochrechnet, würden wir bei unserem Schuldenstand von rund 43 Milliarden über 200 Jahre brauchen, bis die Schulden abgebaut werden. Und das kann nicht die Lösung sein, nicht bei so einem Überschuss.
Stattdessen hat der Finanzminister 500 Millionen Euro in die Rücklagen gesteckt. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler nicht nachvollziehbar. Aber Finanzminister Schäfer geht lieber auf Nummer sicher.
Wir haben natürlich Risikosituationen, die konjunkturelle Eintrübung. Man weiß nicht, was es im Steuerhaushalt am Ende für Auswirkungen hat. Um den stabilisieren zu können, auch wenn es schwieriger wird, legen wir Geld zurück, damit wir eben nicht, wenn es schwieriger wird, Schulden aufnehmen müssen, sondern auf vorhandene Rücklage, vorhandenes Sparbuch zurückgreifen können. Das ist vorausschauende Finanzpolitik.
Damit bezieht er sich auf die aktuelle Prognose der Bundesregierung. Sie rechnet für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von nur noch 1%, dem geringsten Wert seit 2013. Dennoch glaubt Schäfer, auch in diesem Jahr wieder eine schwarze Null erreichen zu können.
Haushaltsabschluss 2018 für Hessen, Andrea Löffler hat berichtet. Und wir bleiben in der Landeshauptstadt. Dieses Jahr stellt Hessen den Präsidenten der Kultusministerkonferenz der Länder. Das erste Mal seit 16 Jahren steht Hessen dem Gremium vor, in dem die Länder sich in Sachen Bildung austauschen und versuchen, gemeinsame Richtlinien für Bildung zu entwickeln. Präsident der Kultusministerkonferenz ist jetzt der alte und neue hessische Kultusminister Lorz. Was er dort erreichen will und wo den größten Handlungsbedarf sieht. Darüber hat unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Rath-Wielers mit ihm gesprochen. Eine Sache schreibt sich der hessische Kultusminister Alexander Lorz als diesjähriger Präsident der Kultusministerkonferenz ganz groß auf die Fahnen. Er will die Bildungssprache Deutsch fördern.
Mir geht es darum, dass wir wirklich die Kinder durch die ganze Schullaufbahn hindurch und eigentlich schon in Vorbereitung auf die Schullaufbahn mit den sprachlichen Kompetenzen ausstatten. Da gehört auch Lesen und Schreiben dazu und alles, dass sie eben auch dann wirklich das Optimale aus ihrer Bildungslaufbahn machen können.
Lorz will ein Sprachförderkonzept aus einem Guss. Gemeinsame Richtlinien der Länder gäbe es jedoch bisher nicht, sagt Lorz.
Also hier ist etwas, wo ich die Kultusministerkonferenz wirklich quasi auf eine neue Spur setzen möchte.
Denn Sprache sei unter anderem der Schlüssel zu Integration, wobei Lorz für einen weit gefassten Integrationsbegriff plädiert.
Wenn ich über Bildungssprache Deutsch rede, dann reden wir nicht nur von Kindern, deren Eltern jetzt beispielsweise Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Das betrifft genauso auch Kinder, die eigentlich in muttersprachlichen Familien aufgewachsen sind, aber aus welchen Gründen auch immer trotzdem die Sprachkompetenzen nicht von Haus aus mitbekommen haben.
Handlungsbedarf sieht Lorz auch beim sogenannten Digitalpakt. Der soll dem Bund erlauben, den Ländern mit 5 Milliarden Euro bei der Digitalisierung der Schulen unter die Arme zu greifen.
Der Digitalpakt wurde irgendwann Ende 2016 als Idee aufgebracht. Jetzt haben wir 2019. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass wir in die Umsetzungsphase kommen.
Das Problem? Bildung ist Ländersache. Der Bund hat dort nichts verloren. So wie der Digitalpakt derzeit ausgestaltet ist, fürchten manche Länder, auch Hessen, dass sich der Bund durch die Hintertür eine Mitsprache in der Bildungspolitik sichern könnte. Für Hessens Kultusminister Lorz ein Grundsatzstreit, der eine an sich gute Sache wie den Digitalpakt nicht blockieren dürfe.
Entweder muss der Grundsatzstreit aufgelöst werden oder wir müssen eine Möglichkeit finden, den Digitalpakt auch ohne Auflösung dieses Grundsatzstreits in Kraft zu setzen. Aber da bin ich optimistisch, dass wir das im Laufe dieses Jahres hinbekommen
müssen die Länder auch den viel kritisierten Lehrermangel in bestimmten Regionen, Schulformen und Fächern. Lorz sagt,
ja, wir brauchen einfach mehr Leute und deswegen müssen wir die Ausbildungsplatzkapazitäten erhöhen. Damit haben wir in Hessen schon angefangen. Wir haben ja schon um 50% in den am meisten betroffenen Lehrämtern die Studienplatzkapazitäten erhöht. Und das müssen wir jetzt im Rahmen des neuen Hochschulpaktes mit den Universitäten vereinbaren, dass wir auch auf diesem Weg noch weiterkommen. Aber man muss halt auch sehen, es dauert halt auch 5 bis 7 Jahre, bis dann ein Lehrer fertig ausgebildet ist. Also es gibt da keinen Quickfix.
Viel zu tun und die Zeit drängt. In Hessen beispielsweise wird die Opposition im Landtag nicht müde zu kritisieren, dass in Sachen Bildung trotz der Investitionen der Landesregierung in den vergangenen Jahren viel zu wenig passiert sei.
Der hessische Kultusminister Lorz hat den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz. Das war unsere Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Radwilas über seine Ziele und Anliegen. Sie hören HR Info Hessen. Mein Name ist Gabi Beck und wir schauen in die Region. Nach einem Traumsommer im letzten Jahr bahnt sich vielleicht so etwas wie ein Traumwinter in Hessen an. Jedenfalls schneit es in dieser Woche fast flächendeckend in Hessen. Und wer nicht durch den Schnee auf den Straßen genervt ist, der freut sich an der weißen Pracht. So auch die Schüler in Mittelhessen. Vielleicht haben Sie sich schon mal gewundert, warum so viele Schüler schon vormittags auf dem Hoher Rootskopf Langlauf machen. Sie werden es kaum glauben. Aber das ist Schule. In Zusammenarbeit mit dem Sportverein TGV Schotten hat sich hier ein besonderer Sportunterricht entwickelt. Statt miefiger Turnhalle geht es raus in die Natur und weil der Hoher Rootskopf schneesicher ist, wird den Kids Langlauf beigebracht. Los geht das schon in der Grundschule über die 5. und 6. Klassen hinaus bis hin zu den Teenies, die, wenn sie Talent haben, nochmal besonders gefördert werden können. Wie der Sportunterricht in der Loipe läuft. Meine Kollegin Steffi Moslav hat dabei zugeschaut.
Also wir machen jetzt noch 4 Runden auf der 2,5-Kilometer-Runde. Lastabstände, lockeres Tempo, Grundlagenausdauer, versuchen lang zu gleiten und auf geht's.
So die Ansage von Sportlehrer Axel Preis. 4 mal 2,5 Kilometer. Was andere als Sporteinheit für eine ganze Woche betrachten, ist für die Schüler der 8. Klasse nichts, was die sonderlich anstrengend finden. Eine gute halbe Stunde später sind sie wieder am Zielpunkt und wirken überhaupt nicht erschöpft.
Also ich fühle mich danach eigentlich immer richtig gut, schön ausgelastet und dann kann ich auch gut in der Schule weitermachen.
Sagt Jasmin. Sie trainiert mittlerweile in dieser Gruppe mehrere Male in der Woche. Am Wochenende stehen Wettkämpfe an. Diese Leistungssteigerung ist ein langer Prozess, erklärt der Lehrer.
Diese Idee haben wir eigentlich vor 5, 6 Jahren mit der Kooperation mit dem Verein TGV Schotten ausgehoben. Dadurch, dass es nicht nur in die Breite geht, sondern teilweise auch schon im Leistungssportbereich, macht es Sinn, Vormittag auch den Kindern eine Trainingseinheit anbieten zu können und auch mal aus dieser, ich nenne es mal, muffigen Turnhalle rauszukommen.
Doch nicht nur die Leistungsstarken werden werden trainiert. Langlauf ist für die breite Masse angelegt. Denn Schulen und Verein sind sich einig, dass die Bedingungen hier oben auf dem schneesicheren Taufsteingletscher unbedingt genutzt werden sollen.
Und tatsächlich gibt es Bestrebungen, das ist auch schon durchgeführt worden von einer Kollegin von mir, die einen Skitag macht für alle 5. Klassen, die wir in Schotten haben. Und mit der Grundschule machen wir es mit der 3. und 4. Klasse einen Skitag hier oben, weil es ja auch nahegelegen ist, die Kinder dort aus den Schulen rausholen und ihnen das Element Schnee zu vermitteln und Spaß dabei zu haben.
Schule, Verein und Eltern organisieren Fahrbereitschaften, um wie heute den Kindern in der 3. und 4. Stunde diese Sporteinheit im Freien zu ermöglichen.
Ich würde lieber hier oben Skifahren gehen, als in die Turnhalle gehen, weil es macht einfach deutlich mehr Spaß als der Sportunterricht.
Und danach werden die Skier wieder eingepackt und es geht zurück zu Mathe, Deutsch und Englisch. Und das immer sehr ausgeglichen, sagen Paul und Rico.
Ja, es macht ziemlich viel Spaß. Man ist auch ziemlich ausgelastet danach und man ist halt ziemlich viel mit seinen Freunden zusammen.
Wir finden es einfach schön, dass wir dauerhaft fahren können, dass die Schule uns auch in der Schulzeit freistellt zum Schulsport. Das ist einfach schön, dass man auch mal rauskommt und danach man schön in die Schule gehen kann.
Steffi Mosler über Langlauftraining in der Schule auf dem Hoher Rootskopf. Und wir bleiben beim hessischen Winter. Minustemperaturen im zweistelligen Bereich, Nässe und Kälte. Echten Campern macht das aber nichts aus. Die sind auch bei diesen Temperaturen in ihren Wohnwagen und genießen die Ruhe und Stille auf den fast menschenleeren Campingplätzen in Hessen.
Gerade ist über dem schneebedeckten Campingplatz in Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis die Sonne aufgegangen. Hildegard und Werner Kock kommen eingepackt in dicke Winterjacken aus ihrem wohlig warmen Wohnwagen.
Oh, Schatz, lass uns mal rausgehen. Mensch, ist das schön kühl. Hille, schneit wieder. Oh, so. Und jetzt machen wir nachher eine Platzrunde. Schön über Schnee laufen.
Jetzt geht es erstmal zum Frühspaziergang über den Platz und dann zum Frühstück zurück in den Wohnwagen. Ja, die Cocks campen auch mitten im Winter und das aus Überzeugung.
Mein Mann hat letztens Waschbär gesehen. Ordentlicher Geselle war das.
Wir haben hier schon auf dem Platz schon Rehe gehabt, aber nicht 1, 2, 7, 8 oder 10 Stück. Wo kommen die Tiere bei einem bis ans Fenster und guckt rein? Ich kenn's nicht an der Wohnung.
Gemeinsam mit 5 anderen Campern halten sie den Platz in Jesberg in diesem Winter am Laufen. Und die Gemeinschaft der Hartgesottenen hält zusammen. Gerade gestern Abend war die Hütte, oder besser gesagt der Wohnwagen, mal wieder voll, erzählt Werner Kock.
Mal hier grillen, mal da grillen, mal dort ein Fläschchen Bier trinken. Ja, also das findet sich ganz schnell hier, auch im Winter.
Gerade sind die Kocks mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Einen neuen Anbau hat Werner Kock an den Wohnwagen gebaut. Groß und geräumig, damit viele Gäste Platz haben.
Ich sag mal, der Campingplatz ist, als wenn alle in einer großen Wohnung wohnen würden. Jeder kennt jeden und jeder hilft jeden und so soll es ja auch sein.
Kaum gesagt, klopft es an der Tür. Nachbar Karl-Heinz schaut vorbei. Auch er ist überzeugter Wintercamper und hat einen Wohnwagen hier auf dem Platz.
Das ist die Ruhe. Man macht die Tür auf, man macht den Ofen an. Das Gemütliche dann auch im Wohnwagen, im Vorzelt. Zu Hause hat man das ganze Haus, muss geputzt werden und so weiter. Hier ein paar Handgriffe, man ist fertig. Das ist schon topfit.
Bleibt eine letzte Frage. Gibt es eigentlich in Sachen Kälte keine Grenze? Doch, sagt Werner Kock, wenn das Thermometer unter minus 30 Grad sinkt, dann kapitulieren auch die Kocks.
30 Grad minus machen wir noch mit, aber danach nicht mehr. Gehen Sie mal vorne zum Sanitärhaus. Da müssen Sie nicht mehr Pipi machen, wenn Sie vorne sind.
Aber diese Werte brauchen die Wintercamper in Jesberg, zumindest in den kommenden Tagen, nicht zu fürchten.
Ein Leben auf dem Wintercampingplatz. Rainer Janke hat die Hartgesottenen besucht. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Gabi Beck. Ihnen noch ein schönes Wochenende.